Und dann habe ich gedacht, Batshuayi, und er ist wieder da. Zack. Unfassbar. Ich habe wirklich vom Fernseher gesessen, Veggie, und ich habe es nicht gewusst. Mega Fail, dass ein alter Bekannter in der Bundesliga zurück ist, und zwar bei Eintracht Frankfurt. Ich hatte den irgendwie noch mit Schwarz-Gelb in Verbindung, dann hat sich der Faden verloren. Ich war mal ähnlich wie bei dir, früher mal großer Fan. Dann war er weg und jetzt ist er wieder da, und ich weiß gar nicht, wie Markus Grosche ihn aufgegabelt hat. Hast du eine Ahnung?
Ja, wie du, das verstehe ich gar nicht. Du hattest mich auch schon abgeschrieben und ich war gar nicht mehr bei dir, oder was? Wahnsinn.
Nee, abgeschrieben, ich würde dich doch nicht abschreiben. Ich meine, du bist ja immer in München, er ist ja immer öfter auffällig, und da dachte ich, ich gucke mich einfach mal so um. Und da ist mir Herr Batshuayi wieder eingefallen und plötzlich war er wieder da. Also nicht bei mir im Wohnzimmer, aber eben bei Eintracht Frankfurt.
Ja, es ist ja
und
so
ich habe ein bisschen, keine Ahnung.
Es ist ja so ja. Ein bisschen ein Phänomen bei dem Jungen. Der hat ja damals in Dortmund wirklich richtig gut getroffen. Ne? Du sagst es ja, der hat Voll. Ja eine Wahnsinnsquote. Und jetzt hatte man zuletzt so ein bisschen das Gefühl, er war fast von der Bildfläche dann verschwunden. Und kam er jetzt, also man muss ja sagen, dass Markus Grosche einen super Überblick hat. Er hatte jetzt, ich glaube, fast insgesamt, das ist ja dann auch schon wieder eine Zeit her, seit er bei Dortmund gewesen ist, hatte in der Türkei, da hat er richtig gut gescored. Ja, und jetzt hat Markus Grosche ihn für kleines Geld geholt, ein Spieler, der die Liga kennt. Das ist natürlich auch immer so ein Vorteil, gerade wenn du im Winter jemanden nimmst. Ich kann mich erinnern, der hat damals, glaube ich, nur eine Rückrunde für Borussia Dortmund gespielt. 10 oder 11 Spiele und hat 7 Tore gemacht. Also richtig...
Richtig gut.
Ja. Und er hat was geschafft, was ja ganz wenige schaffen. Er hat in der Türkei für alle 3 Istanbuler Großclubs gespielt. Für Beşiktaş, für Fenerbahçe und für Galatasaray. Und man muss auch mal ehrlich sagen, was der für eine Quote in der belgischen Nationalmannschaft hat. 55 Spiele, 27 Tore. Also das heißt, er trifft in jedem zweiten Spiel. Das finde ich schon wirklich enorm. Und auch wenn du dir die Liste seiner Erfolge anguckst, also durchaus Pokalsieger mit Valencia, beim FC Chelsea hat er ja auch gespielt. Da war er jetzt kein unangefochtener Stammspieler, aber kam immer mal wieder zum Einsatz. Also Markus Grosche wieder mal den Markt gut beobachtet. Und es ist ja erstaunlich, manchmal tauchen ja Spieler auf. Natürlich muss jeder Manager eigentlich Batshuayi auf dem Zettel haben. Aber ich war auch überrascht. Und ich würde einfach sagen, wenn man so ein Netzwerk hat und so viele Leute von früher noch kennt, dann braucht man vor allen Dingen eins.
Mamusch. Wir brauchen ganz dicken Mamusch.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Guten Morgen, lieber Veggie. Das war doch ein schöner Einstand schon mal, auf jeden Fall mit einer Top-Personalie bei Borussia Dortmund. Und wollen wir vielleicht gleich auch irgendwie bei Borussia Dortmund weitermachen?
Nee, du meinst bei Eintracht Frankfurt. Du meinst, hast Borussia Dortmund Batshuayi von damals noch drauf?
Ja, ich wollte eigentlich Borussia Dortmund, dann ist mir Batshuayi, du weißt, er ist ja bei mir verhaftet mit Schwarz-Gelb.
Ja.
Und dachte, wir gehen jetzt einfach weiter mit Schwarz-Gelb. Die kommen noch auf Eintracht Frankfurt, die nämlich ein krasses Spiel gemacht haben gegen Borussia Mönchengladbach. Und man muss sagen, dass Gladbach die ersten 30 Minuten, glaube ich, die besten 30 Minuten ever gespielt hat, jetzt irgendwie seit langer, langer Zeit. Aber vielleicht dazu später. Denn es gab einen Einstand beim BVB, nämlich den von Niko Kovac. Und da ist so ein bisschen was sichtbar geworden, habe ich den Eindruck. Oder? Wie siehst du es?
Boah. Also, ich weiß jetzt nicht, was.
Gleich mal ein Brett halt hier rein morgens, ne? Irgendwie schmeiß ich mal.
Ja, aber was ist sichtbar geworden? Meinst du das jetzt eher positiv oder eher negativ?
Eher negativ, finde ich schon.
Naja, also, wir haben ja letzten Montag darüber gesprochen, dass Mike Thulberg den BVB stabilisiert hat, dass er eigentlich jetzt mit diesen 7 Punkten, die er aus 3 Spielen geholt hat, in der Liga und in der Champions League, so ein bisschen einen Teppich bereitet hat, mit einem Sieg gegen Stuttgart die Aufholjagd auf die Champions-League-Plätze zu starten. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass er mit seinem, für meine Begriffe, zu euphorischen Jubel Niko Kovac schon so eine kleine Bürde mitgegeben hat. Und ich muss sagen, am Samstag gegen einen in der ersten Hälfte schwachen VfB war das vom BVB auch nicht, dass du jetzt gedacht hast, die haben sehr viel Selbstvertrauen reinbekommen. Ganz am Ende ist es eine unglückliche Niederlage, die auch jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt verdient ist. Aber zu sagen, wir nehmen jetzt neuen Schwung mit einem neuen Trainer mit, kommen auf einen Punkt an den VfB ran, das habe ich nicht gesehen. Und Fehler, muss man sagen, die sich durch die ganze Saison ziehen. Also das ist schon noch eine Menge Arbeit, die da auf Niko Kovac wartet.
Ich hatte so den Eindruck, die Idee wird immer klarer, da den General reinzuholen, der da mal richtig durchwischt. Aber es ist nicht so richtig gut gewesen. Und da ist dann doch mehr los in der Kabine oder innerhalb dieses Gefüges Mannschaft, dass selbst Niko Kovac da eine Probleme haben wird. Also da scheinen irgendwie Kräfte am Werk zu sein, die, ja, also in Boulevard wurde es geschrieben, aber auch im anderen Fachmagazin schon online, dass die gesamte Mannschaft, um es mal vorsichtig zu sagen, da gab es wesentlich giftigere Kommentare, ein ganz schöner Sauhaufen ist, den du erstmal irgendwie wieder zusammenbasteln musst. Da hat sich was verselbstständigt. Also wirklich das Bild der verwöhnten Millionäre, die sich irgendwie untereinander nicht grün sind. Und die Leader sind auch keine richtigen Leader mehr. Julian Brandt, ein Schatten seiner selbst, sowohl persönlich als auch auf dem Platz. Und ich gebe nur so ein bisschen den Ton wieder, den man so hören konnte. Findest du es überzeichnet oder ist was dran?
Ich meine, die Frage ist ja immer, wenn du so eine Saison spielst, wie sie Borussia Dortmund jetzt spielt, dann wird natürlich auch immer spekuliert, stimmt's in der Kabine, wie ist es im Innenverhältnis bestimmt? Ich hatte am Montag hier gesagt, ich rechne damit, dass Sven Mislintat in dieser Woche noch freigestellt wird. Ich glaube, es war keine 24 Stunden später, war diese Nachricht da. Aber ich habe ja auch schon mal hier bei uns gesagt, oder wir beide haben das ja rausgearbeitet, dass ich bei Borussia Dortmund das Gefühl habe, es gibt auch eine Kultur des, naja, ich werde hier nicht richtig behandelt, dann weine ich mich mal beim Aki Watzke aus und der andere hat dann vielleicht auch einen, also man spricht da nicht mit einer Sprache und ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt sehr populistisch, was ich sage, aber ich glaube, dass was dran ist, dass es teilweise den Spielern dort auch zu gut geht. Also ich unterschreibe einen Vertrag bei Borussia Dortmund, der ist gut dotiert. Das ist ein Verein, der hat eine unfassbare Strahlkraft in Deutschland und in ganz Europa und jetzt habe ich es erstmal geschafft. Aber in Dortmund Fußball zu spielen, heißt schon wahrscheinlich auch mehr als bei anderen Clubs immer noch aus der Geschichte dieses Vereins erst auch mal Fußball zu arbeiten. Und für mich ist sinnbildlich, vor dem 0:1, als Dortmund gut aus der Kabine kommt, wie Sabitzer, den ich eigentlich schätze für Arbeitsethos, dass der in Österreich spielt, richtig gut. Der war auch in Dortmund in der Champions League-Finalsaison unter Edin Terzic richtig gut. Finde ich, was macht der da? Wie der muss entweder energischer reingehen oder das taktische Foul ziehen noch in der eigenen Hälfte. Und das hat dann, wie gesagt, ein bisschen mit Ethos zu tun. Du hast gerade Julian Brandt genannt. Da habe ich hier gesagt, ich hatte das Gefühl, so vor einem Jahr, dass der so einen Schritt gemacht hat, dass er nicht nur dieser launische Supertechniker ist, der so ein bisschen sein Phlegma langsam wegdrückt, sondern dass er auch Führungsaufgaben übernimmt. Und Mentalitätsmonster habe ich ihn mal in Anführungszeichen genannt. Wenn du diesen letzten Freistoß da siehst in der Nachspielzeit, da denkst du, Jungs, was ist denn eigentlich los? Und man muss halt auch sagen, da hat mich letzten Dortmund-Fan darauf hingewiesen, du startest bei Kovac mit demselben Personal, das auch Teil des Problems ist. Also Benze Baini hat ja in Dortmund nie an die Form aus Gladbach anknüpfen können. Und Emre Can ist die erste Personalentscheidung, der Kapitän bleibt. Ich habe das schon ganz oft gesagt, der ist für mich kein Kapitän von Borussia Dortmund, weil er selber so mit sich beschäftigt ist und du änderst nichts. Also keine Ahnung, ich hab das Gefühl, da ist verpasst worden, ein paar eigene Akzente zu setzen.
Naja, du setzt natürlich dann einfach auch genau auf diesen Sound. Also du hast einen Emre Can mit seinem eigenen Sound als Kapitän. Du hast einen Niko Kovac, das passt ganz gut zusammen, glaube ich, mit seinem eigenen Sound. Und die beiden Sounds passen, wie gesagt, gut zusammen. Julian Brandt sicher nicht. Also da wird es innerhalb der gesamten Mannschaft sicher noch einiges aufzuräumen sein. Aber auf der anderen Seite ist ja auch Teil der Wahrheit, dass natürlich so eine Mannschaft auch mitkriegt, wenn es im Verein nicht stimmt und wenn es da rumpelt und kracht, ist sicherlich einfach auch nicht so, dass sie, wie wollen wir mal sagen, orientierungsvoll dadurch gesteuert werden vom Management. Das wird wahrscheinlich auch nicht so der Fall sein. Insofern ist jetzt der Einstand misslungen und man muss wirklich mal gucken, wohin das Ganze führt. Wir haben ja schon letztes Mal drüber gesprochen und es ist ein langes Thema. Passt Niko Kovac dahin oder nicht, wird sich zeigen. Aber ich glaube, es kommt auch ein Stück weit drauf an. Schafft er es wirklich, genau diese verwöhnten Jungs da, wenn wir dann bei diesem Bild bleiben, bei dem populistischen, hinzukriegen oder nicht? Oder ist vielleicht dann einfach auch die Ansprache doch nicht so geil und die sagen sich, was willst du denn jetzt? Also bitte, was willst du mir denn jetzt gerade sagen?
Gut, das ist ja, die, das, Entschuldigung, wenn ich da einhake, Mike, das ist, glaube ich, nach einem Spiel wirklich zu früh zu sagen, greift das oder greift das nicht. Aber psychologisch ist ja das Ding, wenn du diese Partie gegen Stuttgart gewinnst, dann bist du, hast du den VfB Stuttgart, der 6 Punkte vor dir ist, dann hast du das egalisiert. So, und dann bist du zumindest auf Tuchfühlung mit Leipzig, die dann 4 Punkte Vorsprung haben. Jetzt bist du, Bayern und Leverkusen sind eh weg. Frankfurt hat 10 Punkte Vorsprung, also fällt mir jetzt gerade schwer zu denken, dass Frankfurt in 13 Spielen 10 Punkte auf Borussia Dortmund verspielt. So, Leipzig, die, glaube ich, trotz aller Probleme, die sie ganz klar haben, auch da wird sich am Ende der Saison mal über den Trainer nachgedacht, macht zumindest die Spiele mittlerweile, die sie gewinnen müssen in der Bundesliga, wie gestern zu. Und du hast dazwischen den VfB Stuttgart, der eine ordentliche Saison spielt und viel Qualität hat, Freiburg, die all die Spiele gewinnen, die sie gewinnen müssen. Du hast eine überraschend starke Mainzer Mannschaft. Du hast das Produkt. Also die sind ja alle noch zwischen dir. Auch Wolfsburg, würde ich jetzt nicht sagen, dass die einfach überholt werden von Borussia Dortmund. Und die Chancen, in die Champions League zu kommen, ich bin ja Sympathisant gerade von Schwarz-Gelb auch in Europa, sehe ich im Moment bei 25-30%. Wir haben es besprochen, durch die Club-WM wird das finanziell aufgefangen. Aber mir fehlt in diesem Kader von Borussia Dortmund total das Außergewöhnliche. Mir fehlt das Supertalent, was sie früher hatten. Und wenn du das nicht hast, dann erwarten, glaube ich, schon die Anhänger, dass du es zumindest als Mannschaft löst. Und da sind wir ja bei dem Thema wieder, wo sind die Führungsspieler? Du hast gerade von Sound gesprochen. Also ich finde, dass Borussia Dortmund in einer richtig großen Krise ist und die wirklich aufpassen müssen, auch wenn sie die Chance haben, ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen gegen Sporting Lissabon, dass sie wirklich aufpassen müssen, nicht den Anschluss zum Beispiel an auch eine Mannschaft, die Leverkusen, erstmal für Jahre zu verlieren.
Kann wohl sein. Also ich meine, sinnbildlich fand ich dann tatsächlich den Ausraster noch von Reyers dann am Gegenende, wo du siehst, irgendwie, wie die Nerven dann doch etwas dünn sind.
Vor allem, weil das ja ein Spieler ist, Reyers, so ein richtig gutes Beispiel von dir. Das ist ja ein Mentalitätsmonster normalerweise.
Absolut.
Und da kam ja auch die ganze Unzufriedenheit hoch.
So, und das ist genau das, was ich meine. Und deshalb habe ich die Vermutung, boah, das ist noch ein ganz schöner weiter Weg, den Niko Kovac da zu gehen hat und sein Team. Und da wird noch das ein oder andere Spielchen zu spielen sein. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und wo schieben wir denn den Ball hin?
Ich schiebe den Ball, würde ich gerne mal zu dir schieben, weil wir gerade jetzt oben waren. Ob du glaubst, dass mit 8 Punkten Vorsprung vor dem Spitzenspiel, ob die Meisterschaft entschieden ist? Ich sage ja, Bayern ist Meister. Uli Hoeneß kann seine ängstliches Zurückrudern. Er hatte ja schon im Oktober den Meisterschaft versprochen. Dann hat er vor 3 Wochen gesagt, oh, Leverkusen ist doch stärker als gedacht. Aber Leverkusen hat jetzt 2-mal unentschieden. Leipzig und Wolfsburg, für sich betrachtet, ist das kein Beinbruch, weil das sind 2 gute Gegner zu Hause. Aber ich war ja auch am Mittwoch beim Pokal gegen das Weiße im Stadion. Sie haben gerade im Moment so eine Phase, habe ich das Gefühl, wo so diese Automatismen, wo du eigentlich vom Fernseher oder im Stadion sitzt und den Mund gar nicht mehr zukriegst, sind im Moment nicht so ganz da. Und deshalb glaube ich, dass 8 Punkte, selbst wenn sie das Spiel gegen die Bayern gewinnen sollten, einfach zu viel sind.
Also wenn du mich fragst, ich glaube, mit Harry Kane werden sie Meister. Sollte auf der Strecke noch was passieren mit Harry Kane, werden sie nicht Meister. Dann wird's eng. Hat sich mal wieder gezeigt, dass es einfach der totale Unterschiedsspieler ist, wenn Harry Kane fit ist, wenn Harry Kane gefordert ist, wenn Harry Kane Dinge machen kann, dann ist diese Mannschaft rund um diesen Mann, um diesen Spieler nahezu unschlagbar. Und da können sie auch mal so ein bisschen den Kommodhebel reinlegen in so ein Spiel wie gegen Bremen, wo jetzt wirklich nicht alles Gold war irgendwie. Eine Pressekonferenz hat Kompany noch versucht, das einigermaßen zu relativieren, hat aber auch ein paar Mal fragen müssen, ob denn die Reporterin einverstanden ist. Und da sagte sie jedes Mal nee. Also er fand es ein gutes Spiel, sie nicht. Und ich glaube, es war insgesamt kein richtig dominantes Spiel der Bayern, aber ich will einfach nochmal sagen, dass ich glaube, die können sich sogar leisten, auch gegen Bremen, dass sie einfach da mal so zwischendurch mal auf gemütlich machen und mal kurz Luft holen und dann geht es eben weiter. Und das ist eine Form von Dominanz, finde ich schon beeindruckend. Wenn es dann gegen Spitzenmannschaften geht, muss man das mal sehen. Aber ich glaube einfach, dass es eine Mannschaft ist, die sich wirklich so geformt hat, dass sie Meister werden kann. Aber Harry Kane ist das Zünglein an der Waage und ich finde es brutal. Er hat ja wirklich jeden seiner, wie viel, 11 Meter, 29, reingehauen und meistens ins selbe Eck. Es ist schon beeindruckend und es ist auch diese Energie, der Wille und die Gier, die der in den Augen hat. Boah, da möchte ich nicht im Tor stehen. Also ja, mit Harry Kane ja, ohne Harry Kane, dann ist die Meisterschaft noch nicht ganz entschieden.
Naja, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu viel Eloge auf Harry Kane. Also, dass der einer der zwei, drei besten Stürmer der Welt ist, ist ja gar keine Frage. Seine Konstanz beim Elfmeter ist irre. Er hat 29 am Stück reingeschossen. Den letzten hat er in der letzten Minute im WM-Viertelfinale für England gegen Frankreich verschossen, wo er ihn in die Wüste übers Tor getreten hat. Du erinnerst dich vielleicht noch. Und natürlich ist Harry Kanes Ausbeute in der Bundesliga Wahnsinn. Zur Wahrheit gehört aber auch, er trifft halt gerade auch gegen Gegner aus dem Mittelfeld oder unten trifft er auch gerne mal zwei oder dreimal. Wir haben darüber gesprochen, dass er gegen Spitzenteams in der Champions League oder auch gegen Leverkusen häufig nicht so ins Spiel eingebunden ist. Ich glaube, die Bayern würden auch ohne Harry Kane deutscher Meister jetzt, weil das schon eigentlich in der Bundesliga relativ geschmeidig läuft. Es gibt immer noch mal ein paar Aussetzer. Sie haben auch noch ein Auswärtsspiel zum Beispiel in Stuttgart. Aber für Harry Kane, glaube ich, wäre es selber wichtig, mal einen Titel einzufahren. Denn du kennst ja die Geschichte, in Tottenham nie was gewonnen. Dann geht er zu den Bayern und gewinnt selbst bei den Bayern keinen einzigen Titel. Also die Meisterschaft, glaube ich, würde sich für ihn auch beruhigend in seinem Karriereschrank wiederfinden. Denn da stehen nur goldene Schuhe rum, aber keine einzige Trophäe. Also Kane ist ein Phänomen, wie er die Tore schießt. Für die Bayern wird sicherlich trotzdem entscheidend sein, ist er in den großen Spielen da. Aber ich würde mich festlegen, 8 Punkte verspielen die Bayern selbst nicht, wenn Kane sich jetzt verletzen sollte, was ihm natürlich keiner wünscht, weil Leverkusen einfach zu viel hat liegen lassen. Ich würde aber gerne meinen Blick mal auf vielleicht das dramatischste Spiel am Spieltag richten. Kiel gegen Bochum gestern, das war ja Wahnsinn, was da los war. Und deine Frage zum Tor von Holtby, ob du das aberkannt hättest.
Boah. Also er sagte selber, das ist ein Skandal. Jetzt mal ehrlich, das war der O-Ton. Würde ich auch sagen, wenn ich Holtby wäre. Aber es ist, also wir können jetzt irgendwie ja nur sagen, wollen wir dem VAR jetzt glauben oder wollen wir dem VAR nicht glauben? Es ist für mich ganz schwer zu sagen. Und es ist, glaube ich, auch mit einer der strittigsten Situationen jetzt, seit es den VAR gibt. Ich würde wahrscheinlich eher jetzt bei Holtby bleiben, weil ich dann eher Sportler bin. Aber es ist dann auch eben einfach die Wahrheit. Wir haben ja die eine oder andere Entscheidung mal wieder in der letzten Zeit gehabt. Da hat der VAR eigentlich auch Linien gezogen und du denkst so, ja gut, Linie hin, Linie her, aber das ist doch niemals Abseits.
Meinst also, du da was Bestimmtes?
Nein.
Nein.
Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein.
Das sehe ich, seh ich übrigens, also nur darauf kurz zu kommen, weil du natürlich auf das weiße Ballett abzielst. Ich habe früher immer gesagt, wie legen die denn die kalibrierten Linien eigentlich an? Weil du ja teilweise auch gar nicht wusstest, in welchem Moment des Abspiels war das. Aber das Ding ist ja mittlerweile halbautomatisch. Und ich sage als Sportler, im Zweifel für den Angeklagten wäre mir bei Abseits lieber. Aber wenn es eine Regel gibt, und die Regel hat sich ja in dem Moment darauf befasst, dass du mit dem Rumpf, also oben mit der Schulter, könntest du ein Tor machen und das war Millimeter im Abseits, dann bringt, finde ich, die Diskussion nichts. Ja, das waren 2 Millimeter und mit einem Rumpf, wo du wahrscheinlich 1 von 100 Toren schießt. Wie willst du es dann machen? Willst du dann sagen, okay, also wenn es bis 7 Millimeter ist, dann ist es kein Abseits und der Rumpf zählt dann doch nicht, obwohl du damit ein Tor machen könntest. Also wenn wir diese Technologie haben, dann ist das grausam im Moment für den FC und du denkst als Sportler, Mensch, lass es doch bitte einfach geschehen, dass es im Zweifel für den Angreifer ist. Aber wenn wir eine Regel haben, dann können wir ja nicht sagen, okay, bei 4 Millimeter ist es dann zu viel, aber bei einem nicht. Also da verstehe ich wirklich die Diskussion nicht.
Ja, das ist mir schon klar, aber da sage ich eben einfach auch, da bin ich Sportler.
Und ja, aber wie willst du es denn da machen jetzt in der Zukunft?
Weg. Einfach den scheiß VAR endlich.
Gut, das ist ja eine andere Frage, aber wenn du ihn hast, sollst du dann sagen, okay, ich habe zwar hier, das Lot sieht so aus, als wenn das jetzt Abseits ist, mit der Millimeterentscheidung, und dann sage ich, nee, das lasse ich jetzt einfach durchlaufen, wo ist dann die Grenze? Bei 3 Millimeter, bei 5? Also, das finde ich schwierig.
Ja, bei 5. 5 finde ich gut.
Ach, 5 findest du gut. Und dann sagt irgendeiner, okay, pass auf, 5, jetzt waren es aber 6 Millimeter. Wegen dem 1 Millimeter lasst ihr das jetzt nicht durchlaufen. Also, wenn wir ein VAR haben und wir haben sogar ein halbautomatisches Ding, dann verstehe ich jeden Frust eines FC-Fans, um dieses Beispiel zu nehmen. Aber dann müssen wir sagen, da ist Regel, Regel.
Also wirklich, ich bin komplett bei dir. Aber es ist für mich wirklich einfach auch für den Fußball inzwischen toxisch. Ich finde, also lass uns vielleicht einfach bei Holtby bleiben. Also wenn du dieses Tor gegen dieses deinen Wischers von Holtby gegen Kraus dann denn dieses wieder zurücknimmst. Ich meine, das ist Fußball. Es tut mir furchtbar leid. Es ist einfach Fußball und es ist nicht Ballett. Und es ist
Ballett, da sind wir wieder beim Ballett.
Ja, aber doch, ich bitte dich doch. Also dann brauchen wir nicht mehr Fußball spielen. Wenn das jetzt irgendwie geahndet wird, wenn das dann irgendwie dazu führt, dass das Tor zurückgenommen wird, dann weiß ich es nicht. Und ich finde es auch ehrlich gesagt, diese Ansage des Schiedsrichters, also nochmal dahin, Leverkusen gegen Köln, steht da auf dem Platz und völlig heroisch erzählt er dann dem Publikum, was Sache ist. Also Marco Rose hat sich da auch zu geäußert. Sorry, aber ehrlich, was hat denn das noch mit Fußball zu tun? Das ist für mich einfach nur amerikanische Scheiße, auf Deutsch gesagt, die hier irgendwie über einfach gar nichts verloren hat. Und was nervt mich total. Also ich finde, langsam können wir wieder irgendwie dazu kommen, auch mal Fußball zu spielen, Fußball zu erleben, auch mal irgendwie Körperlichkeit. Du hast ja das Gefühl, du darfst noch nicht mal mehr irgendwie jemandem einen kleinen Schubser geben. Dann geht's sofort mi, und die Spieler kugeln sich auf dem Boden rum, als ob sie einen doppelten Achillessehnenabriss hätten. Und du fragst dich irgendwie so, ja, klar, warum ist mir auch klar, warum sie es machen. Und meistens kriegen sie dann auch den Freistoß. Es ist alles irgendwie eine verweichliche Kacke, wo ich mir so denke, so, können wir wieder mal zum Wesentlichen kommen? Ist ja irre. Ist ja völlig irre. Komplett irre.
Also zwei Sachen dazu. Erstens mal finde ich grundsätzlich eine Ansage gut mit heroisch, finde ich, habe ich gar nicht so gesehen. Er hat sich hingestellt und hat die Entscheidung erklärt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass bei einer Erklärung einfach die Erklärung ist, entschieden wurde auf Abseits, weil Rumpf im Abseits, mit Rumpf kann Tür erzielt werden. Weil eine Erklärung ist dann für mich nur stimmig, wenn ich es als Zuschauer verstehe. Wenn er sagt, das Tor wurde überprüft, Abseits, das brauche ich nicht mit einer Sprachmeldung weiterzugeben. Das kann man einfach auch einblenden, Abseits. Punkt. Also wenn hätte ich dann gerne gewusst, warum. Und das Zweite jetzt zum Holtby-Tor. Da stört mich Folgendes. Also Tom Kraus, sein Gegenspieler, ist jetzt nicht dafür bekannt, aus einer Mücke einen Elefant zu machen. Vielleicht, warum lachst du jetzt gerade?
Naja, ich weiß, wohin du willst, aber deshalb muss ich lachen. Ich bin gespannt auf
Nein,
die Argumentation.
Ich will damit sagen, ich glaube nicht, dass du im Mittelfeld 40 Meter vom Tor dich einfach fallen lässt oder anzeigst, weil du sagst, okay, ich habe jetzt Angst, dass daraus ein Tor entsteht, weil das ist ja eigentlich noch eine relativ harmlose Situation. Ich kann aber Holtby verstehen, das ist ja keine Schlagbewegung, sondern das ist so ein bisschen Abwehr von hinten. Und wenn er sagt, ich habe den eher gestreichelt, dann finde ich mich da auch eher wieder. Wo ich vor allen Dingen ein Problem drin habe, ist, dass es 18 Sekunden später ist. Also es ist im Spiel nicht wahrgenommen worden, dass das ein Foul war. Und wir sind in 18 Sekunden, da kannst du schon eine Menge erledigen, sowohl im Leben als auch im Fußballplatz. Und dann ist es praktisch, geht zwar die Szene weiter, aber die haben ja auch genug Zeit, um sich zu ordnen. Und dass das dann zurückgenommen wird, da verstehe ich schon, dass man sagt, das ist eigentlich nicht mehr im Sinne des Fußballs. Aber auch da die Frage, wenn ich natürlich eine Regelung habe und ich sage, es ist immer noch derselbe Angriff und es gab einen Foul, aber ich will es mal so ausdrücken, ich kann den Kieler Frust absolut nachvollziehen.
Ich kann es auch nachvollziehen und ich bin mehr und mehr auf dem Kriegsfuß mit dem VAR, wie du ja merkst.
Ach echt? Habe ich gar nicht gemerkt.
Ja, das ist wirklich, ja, ich finde einfach wirklich, mir hat das Spiel vorher deutlich mehr Spaß gemacht und gibt ein paar Sachen. Ich finde, moderne Geschichten mit reinzunehmen und Technik mit reinzunehmen und so, das ist alles gut, finde ich super. Ich bin einer der Ersten, die sagen, digital irgendwie mehr davon, aber es ist halt einfach auch irgendwie, wenn es dann auf Kosten des Spiels geht und ich finde, das tut es und es hat eben einfach auch keine Ahnung. Es ist so, wie wenn du, wenn Joko plötzlich Wetten, dass moderiert, so, oder mehr moderieren würde. Es ist irgendwo, passen Dinge einfach nicht so richtig zusammen.
Aber Mike, erlaub mir bitte nur den Hinweis. Wir müssen uns aber auch alle darüber im Klaren sein, wenn wir den VAR abschaffen, wo ich sage, ich habe das auch so ein kleines bisschen unterschätzt, was das mit den eigenen Emotionen macht. Du jubelst erstmal nicht, das haben wir auch schon alles hier besprochen. Dann muss aber auch klar sein, dass diese ganz, ganz gravierenden Fehlentscheidungen, also dass du jetzt eine Entscheidung über den VAR hast, wo du sagst, sag mal, sind die jetzt betrunken da irgendwo in diesem Keller? Also dass du eine hundertprozentige Fehlentscheidung nicht also nicht zurücknimmst. Das kommt ja nur noch ganz selten vor. Ich war am Samstag bei einem sehr emotionsgeladenen Derby in deinem Ludwigspark, Saarbrücken gegen Mannheim. Da steht es 2-0 für den ersten FC Saarbrücken. Da schießt der Mannheimer den Saarbrücker Abwehrspieler an. Das ist ganz klar aus 30 Zentimeter gegen die Rippe und der pfeift 11 Meter. In solchen Momenten denkst du dir, jetzt wäre ein VAR gut, weil du siehst es einfach direkt auf dem Monitor, dass das kein Handspiel ist. Also es gibt auch genug FC-Fans, die heute noch sagen, die ganze Misere ihres Clubs hat damit angefangen, dass Oliver Held damals den Ball auf der Linie mit der Hand genommen hat in Schalke, Ende der 90er. Und da wäre ein VAR gut gewesen. Also dieses alleine, wir schaffen den jetzt wieder ab, da muss ich dir schon sagen, dann, es ist ja auch so, guck dir mal die Reaktion von vielen Fans an. Es wird gecheckt, ob ein Elfmeter ist, dann singen beide Fanlager, ihr macht unser Spiel kaputt. In dem Moment, wo aber dann auf Elfmeter entschieden wird, jubelt dann doch der eine Anhang. Oder hast du einen Leverkusener gesehen, der am Mittwochabend nicht gejubelt hat, als auf Abseits entschieden wurde? Also da muss ich sagen, ist auch teilweise ein bisschen, sind die Fans auch ein bisschen bigott, dass sie auf der einen Seite sagen, ihr macht unser Spiel kaputt, aber wenn die Entscheidung dann für mich ist, dann jubel ich einfach mal mit. Gebe ich auch mal bitte kurz zu bedenken.
Das Schöne ist ja, in Wahrheit ist es eigentlich fast scheißegal. Weil warum geht man denn ins Stadion? Genau, um sich so aufzuregen. Genau, um einfach diesen Katalysator zu haben. Warum guckt man Fußball? Genau deshalb. Weil man sich aufregt, weil es Emotionen sind, weil man einfach mal wirklich alles rausschreit, was die ganze Woche über los war. Weil man sich abarbeiten kann an Schiedsrichtern, an Trainern, an Spielern und an Spielständen, an VARs und an Fehlentscheidungen. Das ist doch das Wunderbare. Wahrscheinlich ist es dann am Ende total egal. Es ist eben einfach nur Fußball. Es ist einfach nur Unterhaltung. Und wahrscheinlich ist es total wurscht.
Du kannst natürlich sagen, der VAR hat die Anzahl der krassen Fehlentscheidungen minimiert, kostet aber Emotionen. Dafür nehme ich dann lieber in Kauf, dass ich keinen VAR habe, mich über den Schiedsrichter aufrege, der es direkt im Moment entscheidet, muss aber damit auch leben, dass wahrscheinlich die Anzahl der Fehlentscheidungen höher ist. Das ist, glaube ich, die Gretchenfrage.
Ja, aber ich würde schon auch ganz gerne mich weiter über den Schiedsrichter ärgern und ich würde ganz gerne, so ärgere ich mich über den, arbeite ich mich am VAR ab. Das ist auch bitter. Das ist bitter, wenn du irgendwann.
Kann das eigentlich sein, dass das bei dir VAR heißen würde?
VAR?
Ja, du bist ja so ein bisschen, wenn man dich so sieht, du bist ja so, man nennt dich ja wie einen Kollegen von Magenta, den Pavone vom Eier-Podcast. Also weißt du, wenn du da so herkommst. Ich werde ja auch gar nicht mehr gefragt, wie geht's deinem Partner oder sowas. Es wird immer nur noch gefragt, wie geht's dem Produkt oder wie geht's dem schönen Mike? Also der schöne Mike ist, glaube ich, fast ein feststehender Begriff, wenn man bei Wikipedia mittlerweile nachschauen würde.
Ja, das ist bei ChatGPT, habe ich das mal eingegeben und war erstaunt, dass meine ganze Bio da irgendwie erschien. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber
apropos ChatGPT, ganz kurz, wirklich, wir haben in der Redaktion zusammen irgendwie gestanden mit ein paar Fußballfans, waren auch ein paar FC-Fans dabei und dann haben wir gesagt, von der KI soll die doch mal ein Wappen entwerfen einfach. Und dann hat derjenige so ein paar Begriffe eingegeben, weißes Ballett und sonst weiß ich nicht, Geißbock. Und dann kam ein Logo
ich kam raus.
Das war rot und das weiß. Der Geißbock war da und es waren 9 Meistersterne drumherum. Und dann habe ich gedacht, bei 3 real gewonnenen Meisterschaften für den FC, muss man sagen, hat die KI das schon richtig gut mitbekommen, wie rund um diesen Club gedacht wird. Also das ist schon beeindruckend.
Nein, das ist einfach so, dass so ein Logo einfach konzipiert wird bis ins Jahr 2032.
Ach so, okay, sorry. Weißt du? Dann hab ich mich da vertan. Wusste ich nicht, dass das jetzt schon in die Zukunft geht.
Ja, das ist Zukunft, das ist der Almanach. Also ihr habt quasi bei Sky, warst du in der Sky-Redaktion?
Nee, das war bei RTL.
Das war bei RTL, ja, da sowieso. Also da habt ihr ja eine Glaskugel, die kann ganz viel. Deshalb, lass uns doch mal weiter orakeln, mein Freund. Und zwar, wenn du schon das Produkt ein paar Mal angesprochen hast, Frage an dich, haben die noch das Zeug, die Champions League vielleicht zu erreichen? Und ist das Produkt ein Fuchs? Also es war ja mehr Produkt denn je. Hast du es gesehen? Ich habe ja hier schon irgendwie auf mein Handy, blinkte es die ganze Zeit während des Spiels. Und ich kriegte wilde Fotos geschickt. Und mit dem Hinweis, so viel Produkt gab es noch nie. Stimmte. Und er ist ja auch vom Spiel interviewt worden. Und also es war eine erste Halbzeit, lass es uns mal so sagen, die habe ich so von Borussia Mönchengladbach schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Danach, boah, war es eher zähe Kost. Aber was hat bitte denn Seoane da irgendwie auf dem Zettel? Was, welchen Plan verfolgt er? Ist es wirklich der Fuchs und sagt so, ich schmier mir einfach noch mehr Produkte ins Haar und dann wird es auch was mit der Champions League?
Nee, also Champions League wird es nicht werden. Dafür hat man dann auch im Vergleich zu den direkten Konkurrenten schon zu viele Punkte liegen lassen. Und sie machen es total unaufgeregt gegen die Mannschaften, die unter ihnen stehen. Sie haben zuletzt in Stuttgart gewonnen. Sie haben im Moment auch viele Verletzungsprobleme mit Plea, Honorar und Reiz, die fehlen oder teilweise weg waren. Das ist schon eine wirklich, habe ich ja gesagt, beachtliche Saison. Aber für mich ist vorne, also Bayern und Leverkusen sind weg und aus dem Trio Frankfurt, Leipzig, Stuttgart gehen zwei Mannschaften in die Champions League. Da würde ich mich jetzt festlegen. So, und wenn du dann sagst, dass zwei Mannschaften in die Europa League gehen und vielleicht Leverkusen Pokalsieger wird oder Leipzig oder Stuttgart, wenn sie dann da sind, dann kommen die auch Platz 7 noch in die Conference League und da ist Borussia Mönchengladbach total mit im Rennen. Da kommt aber dann von hinten kommen noch Wolfsburg und Dortmund. Also Champions League nicht, aber Hoffnung auf Europa absolut im Borussia Park.
Gut, wie hast du das Spiel gesehen? War es
vollkommen richtig zusammengefasst. Bärenstarke erste halbe Stunde von Gladbach. Dann aber auch ein Stück weit nachgelassen, beziehungsweise Frankfurt besser ins Spiel gekommen. Frankfurt hat mittlerweile, würde ich sagen, auch so eine Attitüde. Wir kommen noch in ein Spiel zurück, wenn wir am Anfang gar keinen Zugriff bekommen. Das ist schon auch ohne Marmoush mittlerweile fast eine Attitüde einer Spitzenmannschaft. Gutes Spiel mit am Ende einer gerechten Punkteteilung.
Finde ich auch. Und Topmöller hat viele Dinge wirklich gut auf den Punkt gebracht vor dem Spiel. Er ist, finde ich, wesentlich sicherer. Er hat eine bessere, klarere Idee. Er hat so ein bisschen auch beschrieben, wie das Management-mäßig läuft. Auch wie Kröscher Spieler auswählt. Er hat jetzt tatsächlich wirklich alle nochmal so ein bisschen über Batshuayi gesprochen, der jetzt noch nicht so wahnsinnig gezündet hat, muss man sagen. Auch noch nicht so jetzt irgendwie so richtig drin war, oder muss man mal aber sagen. Ist das jetzt Lucien? Warte mal, da muss ich aber gleich mal noch.
Was ist denn da los?
Ist, ich weiß nicht, aber das ist aber auch, muss ich mal ganz kurz, warte mal. Hey Lucien, was ist los mit dir?
Das meint alles.
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Das meint wirklich alles.
Du weißt ja, dass ich Lucien krass liebe als Trainer.
Ja. Aber das ist wieder da.
Gut.
Also, nein, das fand ich wirklich, wirklich faszinierend auch, dass wir haben oft über Topmüller gesprochen und ich hatte immer den Eindruck, und du ja auch, kann er sich fangen? Ist das ein Trainer, der schon so weit ist? Aber ich finde voll gewachsen, genauso wie diese Mannschaft auch wieder. Und bei Batshuayi nochmal, da hat's, ich glaube, der braucht noch ein bisschen, oder? Bis er drin ist in dieser Mannschaft. Wie hast du es gesehen?
Ja, also da möchte ich jetzt wirklich überhaupt kein großes Thema draus machen. Also wenn ein Spieler, das erste Mal kommt er jetzt zurück, der hat vielleicht 3 oder 4 Trainingseinheiten mit seinen Mannschaftskollegen gehabt. Also da kann ich jetzt, dem kann immer ein Ball auf den Fuß fallen, weil er einfach diesen Instinkt hat. Aber dass der jetzt einen Impact aufs Spiel direkt hat, das würde ich überhaupt nicht erwarten. Also er hat jetzt eine breitere Auswahl im Angriff, das ist wichtig, weil Marmoush wirst du so ja eh nicht ersetzen können. Ich war dann wirklich auch tatsächlich, die Frage ist ja immer, wann bringst du Batshuayi, dass er ihn direkt von Anfang an gebracht hat, fand ich dann eher schon erstaunlich. Bis knappe Stunde hat er gespielt, dann kam ja Usun für ihn rein. Ich glaube, es könnte aber auch passen mit Etikete zusammen. Batshuayi ist der Laurer, also der so vorne im Strafraum ein bisschen steht. Etikete ist der um ihn rumläuft. Also das kann passen, aber dass der jetzt direkt im ersten Spiel so einen Einfluss hat, das habe ich auch nicht erwartet. Ich würde ganz gerne nochmal in der Bundesliga, und das sage ich jetzt bei allem Respekt vor Leuten, die da arbeiten, die ich sehr schätze, vor allen Dingen gibt es auch in der Medien- und Kommunikationsabteilung auch ein paar Leute, mit denen ich früher selbst zusammengearbeitet habe, da sagt man dann immer, für die tut es mir selber leid, aber ich sage jetzt mal ganz klar, also die TSG Hoffenheim brauche ich wirklich nicht in der Bundesliga. Die spielen trotz Millionenkader, wie hat es der Spieler Geiger gesagt, wir geben 90 Millionen aus und sind 15. Es ist nicht mehr schön anzuschauen, früher konntest du dir das wenigstens fußballerisch angucken. Das Stadion, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren da, 7.000 oder 8.000, also da waren ja nur freie Plätze. Die Ultras unterstützen die Mannschaft nicht mehr. Die ganze Vereinsführung ist in Grabenkämpfen, Machenschaften und Hauptsache eine Abhängigkeit von einem Spielerberater gefangen. Also es ist eine Katastrophe. Ganz im Ernst, ich würde jetzt gerne mit dir die Petition einfach beim DFB einreichen. Komm, sag bitte, Hoffenheim soll sich nächstes Jahr abmelden aus der Bundesliga. Was soll das? Ganz ehrlich.
Ich bin wirklich komplett bei dir. Ich muss aber an einem Punkt widersprechen. Hoffenheim hat sich ja wirklich über die Jahre, was niemand so richtig sympathisch fand, etabliert in der Bundesliga. Und es gab wirklich auch Jahre, wo sie guten, richtig, richtig guten Fußball gespielt haben, tollen Fußball gespielt haben. Und wo die Bundesliga auch von dem einen oder anderen Spieler wirklich profitiert hat aus Hoffenheim. Was dann am Ende jetzt hier los ist, das glaube ich, da hat man nur von außen so ein bisschen den Blick und denkt sich so, um Gottes Willen, ist das jetzt wirklich Hoffenheim? Ist das aus Hoffenheim geworden, was Hoffenheim mal war? Das ist schon ganz schön bitter, bin ich bei dir. Und ich muss dir auch ehrlich gestehen, ich bin normalerweise weit entfernt davon, auf Trainern rumzuhacken. Aber ich muss dir sagen, auch wenn du jetzt gerade das ganze Thema Kommunikation angesprochen hast, das, was Herr Ilzer da abgibt in den Pressekonferenzen, das ist leider aber auch so fürchterlich unsympathisch, wie Hoffenheim ist. Das passt deshalb ganz gut zusammen. Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass es ein Trainer ist, der Hoffenheim in irgendeiner Form helfen konnte. Das war also wirklich eine, ich finde, das ist jetzt schon die totale, totale Fehlentscheidung. Und ich glaube, es ist jetzt auch nicht unbedingt immer und immer und immer wieder der Halsbringer in Österreich irgendwie alles leer zu kaufen. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Also ich glaube, wir haben auch gute Trainer in Deutschland. Ich glaube, wir haben auch gut ausgebildete Trainer in Deutschland. Und mich nervt es inzwischen derart, dass du da irgendwie so eine Systematik drin hast, die einfach dem Fußball nicht gut tut. Und das hat man so auf allen Kanälen gesehen, was die Kommunikation angeht. Einfach nur ungut, wo du denkst, so, nee, tut mir leid, aber das ist einfach unsympathisch. Und dann hast du so angesprochen, das, was auf dem Platz ist, ist natürlich das Wesentliche. Das hat nun wirklich nichts mehr mit Hoffenheim zu tun. Dem Fußball, den sie gespielt haben, die Spielidee, die es in Hoffenheim durchaus auch gab. Und da muss man sagen, ja, Tim Lemperle wollte unbedingt erste Bundesliga spielen. Kann schon auch sein, dass das gar nicht der Fall ist in der nächsten Saison. Dass es sich da mit seinem Berater richtig verzockt hat, der ja auch ganz Hoffenheim im Griff hat, du hast es gesagt. Also das ist schon insgesamt eine ganz schön bittere Situation. Ich unterschreibe die Petition deshalb und würde deshalb sagen, lass Elversberg dann einfach genau die Rolle von Hoffenheim in den nächsten Jahrzehnten übernehmen.
Okay, also da waren jetzt ein paar Punkte drin, die ich einmal noch ganz kurz abarbeiten möchte.
Gerne.
Dietmar Hopp hat damals sein Geld investiert in seinem Heimatverein, nachdem andere Clubs in der Region das Geld nicht wollten. Und ich finde, das ist auch sein gutes Recht. Und klar, du könntest natürlich sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte, gut gescoutet, Leute geholt und spielst zumindest da, wo du auch herkommst. Kann ich alles nachvollziehen. Ja. Unter Ralf Rangnick, unter Nagelsmann und teilweise auch unter anderen, auch teilweise unter Matarazzo letztes Jahr, war das wirklich Fußball, den konntest du dir angucken. Wenn du im Stadion warst, hast du gedacht, okay, das ist wenigstens ein schönes Fußballspiel, dass das drumherum alles ein bisschen nicht so war wie bei Traditionsvereinen, sei dann auch geschenkt. Wenn aber so ein Verein sich dann wegen Eitelkeiten und Machtspielchen selbst zerlegt und wenn es eigentlich auch gefühlt überhaupt gar keinen mehr interessiert, also du hast überall volle Stadien, nur in Hoffenheim siehst du einfach nur blaue Sitzschalen. Das finde ich Wahnsinn. Und wenn du dann so viel Geld ausgeben kannst und so wenig spielst, das ist wirklich für mich schon erstaunlich, weil du mit Akpoguma, Östigard, Geiger und Bischof, das sind zwei der größten Talente. Loschek ist ein etablierter Spieler, der in Leverkusen gespielt hat. Kramaric, Bülter, Mörstedt, hast du ja Spieler, wo du sagen, da musst du dich zumindest von der Abstiegszone weghalten können. Würde ich mal sagen, Angriff auf Ilzer. Ja, ich würde den jetzt nicht direkt alleine den Verantwortlichen schimpfen, ja. Weil der Kader wirkt auch ein bisschen unausgegoren. Und ich finde schon, dass er bei Sturm Graz echt einen guten Job gemacht hat, wo ich vielleicht mitgehen kann, dass es nicht so ganz einfach ist. Du sagst, ja, bei uns stimmt's hier gerade nicht. Jetzt importiere ich alle Entscheidungsträger aus Graz und guck mich dann auch noch da um, wo die Spieler sind. Ich verstehe zum Beispiel auch gar nicht, dann wurde direkt jemand dann werden auch Spieler direkt, kriegen dann mitgeteilt, dass sie nicht mehr spielen, obwohl sie teilweise österreichische Nationalspieler sind. Da hat es dann nicht funktioniert. Und klar ist auch, Union Berlin hat jetzt in den letzten Wochen nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Dennoch Credits jetzt auch mal an Steffen Baumgart. Wir haben gesagt, nach vorne war das relativ wenig. 4 Tore musste dann trotzdem auch spielen. Das war schießen. Das war ja auch für Union ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Also das, was Ilzer da angestoßen hat, und er hat ja damals dieses Spektakel zum 4-3 zum Einstoß gegen Leipzig gehabt, zum Einstand, zündet im Moment überhaupt nicht mehr. Und das kann dann auch sein, dass man irgendwie, wenn die jetzt, ich glaube, es ist unten nur noch ein Vierkampf um die Abstiegsplätze, wenn da einer die Nerven verliert, dann war dieser Aufenthalt von Herrn Ilzer in der Bundesliga dann auch nur von ganz kurzer Zeit. Und damit ist er dann, glaube ich, auch fast schon verbrannt da.
Dann würde ich sagen, alles auf Anfang. Oder? Und ich könnte
Wahnsinn, da habe ich jetzt gedacht, wie kommst du da drauf? Jetzt sind wir da beim Betze. Irre.
Ja, irre, was da passiert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, der kann sich gerne öfter oben hinsetzen auf die Tribüne. Das war kein Anfang. Das ist ja die Fortsetzung einer kleinen Erfolgsgeschichte. Und da muss man jetzt schon fast überlegen, ob man sagen kann, Kaiserslautern ist durch, zumindest mal auf dem Relegationsplatz. Also das war schon in einem Spiel, das wahnsinnig anstrengend war und was auch schöne Momente hatte, aber auch sehr, sehr viel anstrengende Momente. Du hast es immer gesagt, Kaiserslautern hat Kaiserslautern Dinge gemacht und das war auch tatsächlich so. Aber bitte, was ist denn mit der Hertha los? Was ist denn mit Fabi Rehse los? Den habe ich ja gefeiert ohne Ende. Geiler Spieler, aber trifft nicht mehr, er ist nicht mehr präzise genug. Also es ist insgesamt die Hertha. Weiß ich gar nicht, was da passiert ist mit dieser Mannschaft. Überhaupt nicht, gar nicht. Im Gegensatz zu Kaiserslautern. Gewachsen, kämpferisch, spielerisch sicher limitiert. Die ganze Geschichte um Ache einigermaßen gut ausgegangen, zumindest für den ersten FC Kaiserslautern. Also da ist vieles richtig gelaufen und bei Hertha läuft es im Moment überhaupt gar nicht. Wie siehst du es?
Ja, also Rehse war ja lange verletzt, den würde ich jetzt erstmal da ausnehmen.
Ja. Naja, jetzt ist er schon eine ganze Zeit wieder zurück.
Nee. Der hat vorgestern das erste Mal von Anfang an gespielt. Der hatte kurz vor Weihnachten, wurde mal eingewechselt im Pokalspiel in Köln, da hatte er zwei Spiele, dann hat er einen Rückschlag bekommen. Jetzt hatte er gegen den HSV mal ein bisschen Spielzeit, das erste Mal von Anfang an gespielt. Der hat eine Verletzungshistorie, das ist Wahnsinn. Also da nehme ich ihn ganz klar in Schutz. Für mich ist Rehse nach wie vor, wenn der fit ist, einer der besten Spieler in der zweiten Liga, der auch Bundesliga spielen kann und da eine gute Rolle spielen kann. Zur Hertha habe ich letztes Mal schon gesagt, ich verstehe halt nicht so ganz. Ich garantiere dir, wie das weitergehen wird. Die werden die Saison irgendwie zu Ende spielen und werden wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Rückrunde oder nach der Saison oder spätestens zu Beginn der neuen Saison den Trainer wechseln. Und dann wird irgendwann Christian Fjell wieder auftauchen und man wird sagen, wir wollen diese ballorientierte Taktik von Christian Fjell, das ist offensiv und damit wollen wir angreifen. Nur unterm Strich hat das in Dresden nicht geklappt, in Nürnberg nicht geklappt und nicht in Hertha geklappt. Und da frage ich mich dann manchmal, und bei aller Wertschätzung, ich fand den Spieler Fjell cool, ich finde den als Typen richtig cool, mag auch mit dem zu sprechen, aber am Ende stehen keine Ergebnisse da und der findet immer wieder mit denselben Attributen einen Job, finde ich erstaunlich, wie, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, wie Trainerpersonal ausgesucht wird. Die Hertha war eigentlich feldüberlegen, aber viel zu ineffizient. Und Lautern hat eine Stabilität jetzt bekommen. Dann gewinnen sie letzte Woche, da haben wir gesagt, Lautern Dinge in der letzten Minute gegen Münster. Jetzt gewinnen sie auswärts in Berlin. Auswärts war ja in letzter Zeit eigentlich nie so das Ding. Sie kaufen ambitioniert ein in der Winterpause. Spieler von die im Kader eine Rolle gespielt haben bei Bundesligisten. Sie halten Ache, für den hätten sie 8 bis 10 Millionen bekommen. Das ist für Lautern echt viel Geld. Also ich habe Lautern ganz, ganz hoch auf der Rechnung. Spielen jetzt, glaube ich, zu Hause gegen Hannover und dann in Hamburg. Wenn einer vielleicht gedacht hat, die spielen eine ordentliche Hinrunde und haben trotzdem jetzt nicht das Potenzial für ganz oben, dem würde ich jetzt widersprechen. Also ich glaube, dass Lautern im Kampf um die ersten 3 Plätze auf jeden Fall bis zum Schluss dabei ist.
Ja, guck mal, siehst du. Und ich finde, so langsam aber sicher erlichtet sich so ein bisschen das Feld. Ich würde jetzt sagen, so bis Platz 7, 8. Vielleicht noch die Möglichkeit, dass die Mannschaften oben mitspielen. Danach wird es dann doch schon auch dünner, wenn man sich ansieht, was in Karlsruhe los ist. Vielleicht mal ganz einen kurzen Tupfer dahin, was ist da passiert? Die sind wahnsinnig stark gestartet und jetzt wird es immer schlechter. Was ist da passiert?
Ja, das habe ich ja schon gesagt. Ich habe es nicht verstanden, warum man CFC Warze nach Heidenheim verkauft hat. Das ist mir zu wenig Geld. 1,5 Millionen, wenn du damit eigentlich die sichere Aufstiegsoption verkaufst. Nur zur Erinnerung, sie war mit 29 Punkten Zweiter in der Winterpause. Du hast natürlich keine Garantie, dass du mit ihm aufsteigst. Aber jetzt, ich glaube, das war ein fatales Signal in die Mannschaft rein. Und jetzt hast du einen Punkt in der Rückrunde nur geholt. Du kannst froh sein, dass du genug Abstand nach unten hast, dass das nicht irgendwie so ein Freiflug wird. da ist dann für mich auch die Frage, was macht Christian Eichner, den ich für einen richtig guten Trainer halte, wenn du eigentlich weißt, okay, aus finanziellen Gründen, bis sich das hier mal so amortisiert hat, auch mit dem neuen Stadion, das kann auch Jahre dauern. Und wenn ich dann irgendwann mal eine richtig schlechte Saison habe, dann bin ich der Erste, der darunter leiden muss. Also schade, tut mir leid, die Entwicklung, die da in Karlsruhe gerade ist. Aber ich finde das, sehe das genauso wie du. Ich glaube, wir hatten zur Winterpause gesagt, dass 10 Mannschaften Aufstiegschancen haben. Und dann wurde ja auch irgendwie sogar noch Schalke eventuell in den Kreis reingezogen. Und jetzt würde ich sagen, mache ich den Strich bei Platz 7 bei Hannover. Auch wenn du permanent Elversberg haben möchtest. Ich habe da ganz großen Respekt davor, aber das glaube ich dann jetzt nicht, weil das sind auch 6 Punkte Rückstand schon. Und selbst Hannover ist ja jetzt so, hast du gehofft, hast einen neuen Trainer. Was haben sie jetzt geholt? 6 Punkte aus 4 Spielen. Das ist jetzt auch kein Aufbruchssignal. Paderborn sehr wechselhaft gestartet in die Rückrunde. Ich weiß nicht, auch wie viel Kwasniok da jetzt auch in der Mannschaft gelitten hat, als er dann im Winter eigentlich sehr offensiv auch die Mannschaft kritisiert hat und zum HSV wollte. Düsseldorf irgendwie ein Phänomen. Ich gucke immer so auf die Leistungen und auf die Punkte und denke 34 Punkte, auch für den Schock, den man im Sommer mit der Relegation da verarbeiten musste, finde ich imponierend. Magdeburg ist, das ist völlig crazy. Was für ein Spiel gegen Nürnberg, wo sie drauf und dran sind, das Ding zu drehen und dann hinten raus noch verlieren, haben kein einziges Heimspiel gewonnen. Das ist irre als Tabellenvierter. Ja, und dann hast du vorne die 3 großen Namen. Also es ist weiterhin wahnsinnig spannend, aber es ist auch weiterhin so, dass ich sage, es hat nicht unbedingt was mit großer Qualität zu tun.
Ja, bis auf Elversberg natürlich. Also bis auf Elversberg.
Also ich muss auch ehrlich sagen, ich kann unser Elversberg, ich habe es dir ja schon mal gesagt, ich bin da nicht so begeistert davon. Ich krieg auch tatsächlich, bei mir sagen auch viele, mir ist es zu viel Elversberg. Du kriegst ja angeblich nur Zuschriften für Elversberg.
Wer sagt, es ist zu viel Elversberg?
Es gibt definitiv viele Hörer, die sagen, Elversberg interessiert mich gar nicht und ihr kultet das so ab. Und es ist noch nicht mal so, dass sie ganz oben stehen. Muss man dann auch mal mitleben?
Kann ich schwer mitleben. Dann muss man sich vielleicht einfach mal das 1:0 angucken. Also einfach mal diesen Schuss angucken, dieses Tor angucken. Also einfach nur das und dann genießen und dann guckt euch ein bisschen mehr Elversberg-Spiele an. Das ist einfach Augenweide, streckenweise. Manchmal auch schwer zu ertragen, aber wenn es denn läuft, dann ist es das Tor des Jahres.
Ja, es ist doch nicht mal schwer zu ertragen. Es ist einfach imponierend, was Elversberg macht. Aber die Frage ist, reicht das, um ganz oben mitzuspielen? Und es ist ja jetzt auch nicht so, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass da so ein Aschenputtelverein kommt, der gar keine Kohle hat. Die haben natürlich schon, die starke Familie Holzer hat Geld, die haben das klug investiert. Aber ich kann ja nur weitergeben, dass es jetzt auch nicht vielleicht jeden so fasziniert, aber es scheint Infratest DIMAP ermittelt, 50% interessiert es gar nicht. 30% interessiert es fanatisch und 20% sind ausgeglichen. Das kann ja auch der Fall sein.
Ja, also wir sind jetzt irgendwie so bei 51% gelandet. Also sei es drum, also wir belassen einfach mal Elversberg in der nächsten Ausgabe komplett weg. Und dann gucken wir einfach mal, dass die Hörerzahlen gehen wahrscheinlich dramatisch nach unten. Das wirst du erleben.
Okay, dann lasse ich mich überzeugen. Aber sag doch mal, weil du ja eben schon immer wieder Anspielungen gemacht hast, also am Mittwoch ein fantastisches Spiel vom FC in Leverkusen, wo sie in der regulären Spielzeit sicherlich auch, wenn sie es gewonnen hätten, einen verdienten Sieg davon gefahren hätten. Und gestern dann mal wieder fußballerische Magerkost. Jetzt kann man natürlich sagen, die waren gestern auch ein bisschen leer gelaufen. Aber das ist für mich schon irgendwie ein Phänomen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Tabellenführer, und ich sage ja schon seit Wochen, dass der FC durch ist, mit so minimalistischen fußballerischen Leistungen so viele Punkte holt, das finde ich schon erstaunlich.
Ja, also zu Leverkusen, DFB-Pokal. Es ist ein Spiel gewesen, wo du halt einfach gesehen hast, dass da im Pokal, dass einfach jeder nochmal was draufsattelt. Das war zumindest beim 1. FC Köln so, bei Leverkusen sehe ich es nicht so. Da war es so, die waren hinten raus auch plattstehend K.O. Aber es war auch so, dass Leverkusen nicht das gemacht hat, was Leverkusen sonst normalerweise kann. Also da setzt sich das weiter fort oder hat sich weiter fortgesetzt, was in der Bundesliga im Moment zu sehen ist von Leverkusen. Und wenn du dann als erster FC Köln alles raus hast, was geht, also wirklich bis an die Kotzgrenze gehst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann es so sein, dann kann es vielleicht einfach auch mal an so einem Abend so ausgehen. Ich habe in großer Sorge, was das Schalke-Spiel angeht, und dachte mir so, okay, so am Arsch, wie die waren, also die Regeneration reicht da nicht aus. Und das war einfach auch genauso. Also hundertprozentig. Wäre das anders gewesen, also wenn sie in körperlicher Vollverfassung gewesen wären, dann wäre Schalke ganz anders dran gewesen. Weil Schalke auch sehr limitiert gespielt hat, muss man mal sehen. Also sie haben sehr, sehr gut verteidigt und haben darauf gewartet, dass sie einen guten Konter setzen können. That's it. Wenn das Schalke-Spiel ist, puh, weiß ich nicht. Ich hatte aber auf der anderen Seite auch große Angst, weil der 1. FC Köln wieder so begonnen hat wie am Anfang der Saison mit dem Juhu-Fußball von RB, den man ja dann irgendwie vom Trainer auch so kennt, bis er dann zurückgerudert hat. Und da hatte ich große Sorge und dachte so, bitte, ihr seid im Arsch und ihr wollt jetzt Schalke überfallen, weil Schalke denkt, ihr seid platt und ihr könnt Schalke nicht überfallen. Das ist doch krank. Was soll das? Und ehrlicherweise gab es ja auch ein paar Konter, wo das fast schief gegangen wäre. Und da verstehe ich die Taktik nicht. Also ich verstehe Taktik, aber ich verstehe diese Taktik nicht, weil man körperlich dann einfach auch aufpassen muss und das wäre einfach schief gegangen. Es war super fragil, das Ganze. Und wenn du dann irgendwie das 6. oder 7. Mal, glaube ich, sogar 1-0 gewinnst, dann ist genau das, was du sagst, das minimalistische Ziel erreicht. Und minimalistisch kommst du dann halt einfach auch irgendwie ans Ziel. Schön ist es nicht. Aber ich sag halt auch, du, aufsteigen ist jetzt erstmal die Pflicht und alles andere muss man dann sehen. Dann musst du diese Mannschaft einfach umbauen. Und aber eins ist schon auch Teil der Wahrheit. Bisher haben mich die Neueinkäufe überhaupt nicht überzeugt. Und ich hoffe, dass das nochmal irgendwann eine Wendung erfährt.
So, das war jetzt relativ viel. Fange mal erst an, du hast Schalke kritisiert. Ich fand, das war von Schalke ein solider Auftritt. Silla hat ja gefehlt, also das war nach vorne nichts. Das war aber beim FC nichts von vorne. Also ich weiß nicht so ganz, ich habe nicht diese furiose Anfangsphase gesehen vom FC, die du gesehen hast. Ich habe mal nachgeguckt, in den ersten 25 Minuten gab es auf beiden Seiten keinen Torschuss. Also das hat mit dem Spiel, was Strube am Anfang hat spielen lassen wollen, mit diesem Knallgasen in den ersten 5 Spielen, das wird ja jetzt auch so verherrlicht, als wenn man nach einer Halbserie voller Offensivfußball umgestellt hätte. Es gab genau 5 Spiele in diesem Modus und dann hat man umgestellt. Ich finde, Schalke hat das für seine Tabellensituation ordentlich hinten gemacht und hatte hinten raus diese riesen Ausgleichschance. Also es war für mich eigentlich ein Unentschieden-Spiel. Zum Ersten. Zum Zweiten, nach Leverkusen bin ich bei dir, was die gelaufen sind über 120 Kilometer. Da darf man auch mal müde in der Birne sein. Aber der FC hat ja gegen Elversberg und gegen Braunschweig in dieser Rückrunde jetzt ohne Pokalbelastung auch keinen besseren Fußball gespielt. Wenn man so oft so knapp gewinnt, ist es auch irgendwann eine Frage von Qualität. Oder um Hermann Gerland zu zitieren, immer Glück ist auch Können. Deshalb sage ich auch, der FC hat die individuelle Klasse und sie gewinnen ja auch die Spiele. Und du hast vollkommen recht, am Ende fragt dich auch keiner, wie du gespielt hast. Du musst aufsteigen und das wird der FC. Von daher alles völlig okay. Ich finde nur in Leverkusen habe ich, obwohl Leverkusen natürlich die spielstärkere Mannschaft war, finde ich, hat der FC das gut verdichtet. Leverkusen hat nur in die Breite gespielt. Wenn sie mal nach vorne gegangen sind, der FC, dann gab's, das war mutig, das waren gute Angriffe. Das ist natürlich ein ganz anderer Spielaufbau, da bist du der grobe Außenseiter. Aber so ein bisschen spielerische Finesse würde ich mir ab und zu auch mal in der zweiten Liga wünschen. Meiner überragend. Ich finde auch, wie Downs im Moment spielt, richtig stark. Nur eins, weil ich auch von vielen darauf angesprochen wurde, wie kann man denn 8 Minuten Nachspielzeit machen, das ist dann nur, weil Rudi Völler beim DFB ist und so, da gab es ja dann die wildesten Verschwörungstheorien. Also Finkgräfe wurde alleine 4 Minuten behandelt, dazu ein gechecktes Tor, 2 Tore, die immer automatisch, ein Tor wird mit 1 Minute Nachspielzeit verlängert und ab der 50. Minute eigentlich Zeitspiel, also ich finde, man kann die 8 Minuten absolut guten Gewissens geben. Und vielleicht wäre es auch besser gewesen, Hübers selber im Kopfball hochgesprungen, obwohl der vorher auch stark gespielt hat. Also ein ganz bitteres Spiel für den FC. Über dieses Spiel hättest du ja in 25 Jahren noch geschwärmt in Fankreisen. Übrigens, wenn du als neutraler Fußballfan dir das angeschaut hast, natürlich ein fantastisches Fußballspiel. Aber trotzdem habe ich mir nachher gedacht, hey, der FC kann ja richtig gut Fußball spielen. Wäre eigentlich ganz schön, wenn man das ab und zu mal ein bisschen häufiger sehen würde. Aber wenn ich das an Struber Stelle hören würde, würde ich denken, sollen sie alle reden, wir steigen auf. Und dann gibt es ihm nämlich am Ende auch recht.
Ja, also Finkgriffe Verletzung waren 2 Minuten 37.
Nein.
Wenn du das dann zusammenrechnest, das waren 8 Minuten, ist, finde ich, tatsächlich übertrieben. Bei 6 gehe ich mit. Und dann wäre das ganze Ding anders ausgegangen. Aber gut, es ist wirklich.
Aber eine Frage mal an dich als FC-Fan. Wir haben ja am Anfang der Saison auch darüber diskutiert. Der Weggang von Selke war ja heiß diskutiert. Jetzt hast du praktisch einen Konkurrenten damit auch gestärkt, weil er spielt ja beim HSV, die Rolle, die er spielt, ist einfach überragend. Hast du das damals verstanden und wie siehst du es jetzt?
Also, Selke ist erstmal ein Phänomen, finde ich. Also es ist wirklich ein Phänomen. Wie viel über diesen Menschen gesprochen wird, ist schon krass. Man hätte ihn nicht gehen lassen sollen. Also ich glaube, man hätte irgendwie alles dafür tun müssen, ihn zu halten. Ich glaube, er wollte weg. Es war nicht jetzt unbedingt mal so, dass das Gesamtgefüge gepasst hat. Aber so einen Spieler darfst du nicht gehen lassen. Man sieht ja, wenn Selke richtig fit ist, wenn Selke richtig da ist und auch mit Maske, wenn der richtig Bock hat, wenn der richtig motiviert ist, dann knallt er dich ja eben fast alleine nach oben, wenn kein anderer Stürmer da ist. Das hatte der FC ja eh ein Stürmerproblem und ich fand es damals eine richtige Entscheidung und er hat die Tore gemacht, die wir gebraucht haben. Aber es hat trotzdem am Ende des Tages dann einfach auch oftmals nicht gereicht. Ich glaube, Selke ist jemand, der sich hundertprozentig wohlfühlen muss, sonst bringt er die Leistung nicht. Und da kann man jetzt so ein bisschen kritisieren, sagen, ist das professionell? Augenscheinlich ist es so, dass er sich beim HSV wohlfühlt. Augenscheinlich ist es auch so, dass er dort auch geschätzt und gebraucht wird. Und dementsprechend hat es eine gewisse Logik. Es ist auf den Punkt gebracht, finde ich, nicht klug gewesen, ihn gehen zu lassen. Gerade dann, wenn du jetzt siehst, wo der FC steht mit seinem Stürmerproblem. Thema Lemperle, in Wahrheit haben wir eigentlich nur Downs und dann wird es schon sehr dünn. Und jetzt gibt es einen neuen, da muss man es auch erstmal gucken. Aber ich glaube, am Ende des Tages kann der HSV glücklich sein und so wird es ja auch überall geschrieben, dass sie Selke verpflichten konnten, weil er ist derjenige, der jetzt einen Unterschied macht. Muss man mal ganz klar so sehen. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es nicht geglaubt, aber er beweist es jedes Mal, dass es auch anders gehen kann. Wie siehst du es?
Ja, also ich hätte ihn an FC-Stelle behalten. Das habe ich damals auch bei uns im Podcast schon gesagt. Zumal es ja gar nicht darum ging, dass er mehr Geld haben wollte, sondern er hatte eine Deadline auslaufen lassen, hat dann zwei Tage später irgendwann gesagt, er nimmt das an. Ich glaube, dass bei Christian Keller, der sagt, okay, es gibt für einen Nachwuchsspieler 200.000 für Lemperle und mehr gibt's erstmal nicht. Und es gibt eine Deadline und wenn die drüber ist, gibt's auch nicht. Dafür wird aber von manchen gefeiert. Ich finde, im Profifußball musst du manchmal auch ein bisschen gucken, ist das ein verdienter Spieler? Was hat der junge Spieler für ein Potenzial? Das finde ich dann schon ein Unterschied. Ich finde, dass der FC es vorne sehr gut mit Lemperle und Downs macht. Ich bin aber bei dir, jetzt ist Lemperle verletzt. Wahrscheinlich hätte Selke dir auch am Anfang in den Spielen, wo du eben nicht die Chancen gemacht hast, ein bisschen den medialen Druck weggenommen. Und ich habe auch immer gesagt, ich im Podcast, dass ich, wenn du beim Gegner bist, dann verzweifelst du teilweise an Selke, wie der sich auf dem Platz teilweise gegeben hat. Dann am Ende des Tages, glaube ich, hat er mal 13 Tore irgendwann in Leipzig gemacht, aber auch nie mehr als 10. Er hat beim FC letztes Jahr 7 in 21 gemacht. Das ist eine gute Quote für einen Absteiger. Ich glaube auch, dass seine Verletzung in der Rückrunde mitentscheidend war, dass der FC abgestiegen ist. Kurz und gut, das sagen alle, die mit ihm gespielt haben. In deiner eigenen Kabine ist der ein geiler Typ und der geht voran. Und ich glaube, er hat sich auch so ein bisschen, ich habe das beobachtet am Freitagabend, als er von den Münsteraner Fans beim Studio bei uns ausgepfiffen wurde. Da hat er jetzt nicht irgendwie provozierende Gesten einfach so, sondern gemacht. Er hat so gemacht, als wenn er den Chor noch mitdirigiert. Das war sogar eigentlich ganz lustig. Ich glaube, er hat auch ein bisschen was dazugelernt. Und für uns, für den HSV ist er natürlich Gold wert. Also ohne Glatzel habe ich ja damals zu dir gesagt, kannst du eigentlich nicht aufsteigen. Und dann kommt der dahin. Jetzt hat er 13 Tore in der Liga gemacht, wie der sich da reingehauen hat in einem ekligen Dreckspiel. Es war so kalt, der Boden war scheiße. Münster hat die Bälle nach vorne gepölt und dann macht er halt die beiden Dinger. Er ist auch unangenehm zu verteidigen. Das hat ja nachher sogar seinen Gegenspieler eingeräumt. Ich finde hinten raus, das ist ein 50-50-Ding. Du kannst den Elfer geben. Wenn ich Münster gewesen wäre, hätte ich auch damit gehadert. Aber das ist völlig in Ordnung, auch den zu geben. Und es war am Ende auch verdient, weil der HSV dann die Schlagzeile hochgehalten hat. Aber wie du sagst, Selke gibt im Moment dem HSV die Widerstandskraft, die in den letzten Jahren gerade in solchen Spielen gefehlt hat. Aber da kannst du dir gar nichts verkaufen. Der FC ist vorne. Lautern ist mit dir punktgleich, du hast noch Leute hinter dir, Mannschaften. In Regensburg am Sonntag wird es dasselbe Spiel und da musst du einfach wieder liefern. Punkt.
Ja, du musst die Konzentration weiter aufrechterhalten und das gilt für alle, die da oben mitstehen, also inklusive Paderborn noch, würde ich mal so sagen. Und dann sind so Kann-Mannschaften, finde ich. Also ich finde, Breitenreiter hat jetzt auch noch nicht so richtig eingeschlagen. Elversberg, Nürnberg. Miro Klose bin ich hier wirklich tatsächlich überrascht von. Der hat so seine ganz eigene Energie. Aber wenn du alles das im Nacken hast, da bin ich, glaube ich, komplett bei dir, musst du weiter liefern. Aber du, sie haben einen Zauberer und der Zauberer wird es schon machen.
Und ich finde, der ist das als letztes Wort noch zum HSV. Ich habe ja auch gesagt, ob der dann so die Autorität hat, auch mal in der Krisensituation. Ich meine, seine Punktausbeute, ich glaube 18 aus 8 ist Wahnsinn. Und man darf auch mal festhalten, er ist, glaube ich, auch gereift, so selbst wenn er vor dem Mikrofon steht oder sowas. Also finde ich eine sehr imponierende Entwicklung von Merlin Polzin. So, lass uns in dein natürliches Habitat gehen. Man könnte als FC-Fan bei dir Europa erwarten, aber vor allen Dingen ins Tippspiel. Internationale Tippspiele sind Mike Gleisspiele, Mike Gleis Festspiele. Deshalb Celtic Glasgow gegen Bayern München.
Oh Gott. Also die Bayern sind einfach zu gut drauf. 3-1 für die Bayern.
Ja, das würde ich sogar exakt so mitgehen. Ich liebe die Atmosphäre im Paradise in Glasgow. Also es ist unglaublich, eins der Top-3-Stadien auf der Welt. Dass sie jetzt in die Zwischenrunde eingezogen sind, ist auch ein Erfolg für den schottischen Fußball. Die Rangers waren ja vor 2 Jahren auch im Endspiel gegen Frankfurt. Es geht wohl so peu à peu wieder aufwärts. Aber die Bayern sind dafür zu gut drauf. Ich sag auch 3-1, würde mir aber wünschen, dass es ein bisschen knapper ist, weil ich, wie gesagt, die Atmosphäre und auch die leidenschaftlichen Fans einfach geil finde. Dann haben wir Sporting. Sporting gegen Dortmund. Sporting war unter Amorim Wahnsinn zu Saisonbeginn. Ich glaube, die haben die ersten 15 Pflichtspiele, 14 Siege, ein Unentschieden. Dann ist er gegangen. Gökeres vorne, der schwedische Nationalstürmer, der trifft und trifft und trifft. Sie haben jetzt den zweiten Trainer schon nach Amorim. Sie haben sich wieder gefangen, sind in der portugiesischen Liga weit
Platz
vorne.
Eins. Platz 1 im Moment mit 51 Punkten.
Genau, das ist eine richtig gute Mannschaft, die meiner Meinung nach so ein bisschen zu Unrecht immer im Schatten so ein bisschen von Benfica und Porto steht. Übrigens auch schon, glaube ich, schon 20 oder 21 Mal Meister geworden. Also es wird eine schwierige Aufgabe für Borussia Dortmund. Ich sage 2-2.
Wird ein sehr klares 3-1 für Sporting.
Oh, okay.
Ja, das ist
Das muss jetzt Schwarz-Gelb beunruhigen, denn Mike Gleis ist das Orakel. Und dann sage ich noch Kopenhagen gegen Heidenheim, 2-2 in den Playoffs der Conference League.
Gibt eine kleine Überraschung, 1-2. Heidenheim gewinnt das, zieht das.
Oh, okay. Gut, man sagt ja auch immer, diese Dreifachbelastung ist im Moment so ein bisschen auch schuld am Abstiegskampf. Dann würde ich am Schluss gern noch einen so ein bisschen würdigen, der gestern, glaube ich, seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt gegeben hat. Wir sind ja oft auch sehr kritisch mit Schiedsrichtern. Felix Brüch hört auf, ist der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen. Was hat er alles auch für Turniere gepfiffen? Olympia 12, Confed Cup 13, WM 14 und 18, EM 16 und 21 und vor allen Dingen noch ein Champions League Finale gepfiffen 2017, Europa League Finale, DFB Pokalfinale und ist sogar zweimal Weltschiedsrichter geworden. Jemand, der am Anfang seiner Karriere war ja so ein bisschen der Nachfolger von Dr. Franz Xaver Wack, dem Zahnarzt. Felix Brüch, der sowas Gleishaftes hat, also fast auch ein
was Gleishaftes?
Ja, so gut geföhnt, gut trainierter Mann, der auf sein Äußeres achtet. Am Anfang wurde ihm das ein bisschen häufiger mal auch so ein bisschen als Arroganz ausgelegt. Und da muss man sagen, der hat sich wirklich im Laufe der Jahre, finde ich, total positiv entwickelt. Im Zwiegespräch mit den Spielern, im Zwiegespräch mit den Medien, auch wenn man ihn mal am Flughafen trifft. Sympathischer Typ, richtig guter deutscher Schiedsrichter und ja, ich hoffe und da bin ich mir sicher, dass er eine gute Aufgabe nach seiner Karriere findet und hatte ja dann die schwere Verletzung, hat sich da nochmal zurückgekämpft, find's aber jetzt, glaube ich, auch von ihm konsequent und richtig, es zu beenden, also das braucht schon, du hast sicher auch noch was zu sagen, weil das braucht schon unser Motto.
Ja, das braucht schon unser Motto, aber ich finde es tatsächlich wirklich schön, dass das ja auch jemand ist, der kein Lautsprecher war, immer als Schiedsrichter. Hat zum Beispiel nochmal gesagt, betreffend seines Titels, das ist mein 6. und schönster Titel als Schiedsrichter des Jahres, der mir am meisten bedeutet. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich noch Teil der Bundesliga-Schiedsrichter sein darf, hat er gesagt am 21.07.23. Also ist jemand, der einfach trotzdem wirklich bescheiden ist. Und ich finde, der hat einfach auch vielleicht auf seinen Körper gehört, hat es dann nochmal probiert, war echt eine üble Verletzung. Und hat es probiert und hat festgestellt, warum soll ich meinen Körper da jetzt irgendwie wahnsinnig peitschen, So ganz wird es dann irgendwie nicht mehr wie vorher und dann lasse ich es lieber bleiben. Finde ich wirklich aller Ehren wert. Und wenn man dann als Felix Brüch...
Ne, da muss ich noch eins sagen. Ich meine, den Körper peitschen, es geht halt nicht jeder morgens in die eiskalte Ostsee. Morgens einfach untertauchen, eistauchen, wie der schöne Mike, der das jeden Morgen macht. Aber wenn man in dem Stahlbad Bundesliga, bei dem, was wir jeden Montag auch besprechen, wenn man da so lange dabei ist und so viele Spiele macht auf dem Niveau, dann braucht es vor allen Dingen eins...
Dann braucht es auf jeden Fall ganz dicke
Eier.
Wir brauchen
Eier.